Der Stefan hat mir letzte Woche mit der Predigt eigentlich nochmal ein bisschen in die Karten gespielt, weil er damit die Grundlage nochmal wiederholt hat, fast. Wer kann sich noch erinnern, worum es ging in der Predigt? Jetzt habe ich euch. Geistliches Wachstum, danke. Jetzt hat er aber auch, nachdem er uns gezeigt hat, dass es wichtig ist und notwendig, auch drei Mittel genannt zu geistlichem Wachstum. Wer weiß die? Das Wort? Die Gemeinschaft? Das stimmt zwar, aber das hat er nicht gesagt. Das stimmt auch, aber das hat er auch nicht gesagt. Aber er hat drei zusammengefasst. Er hat am Ende drei gesagt. Das war das Wort, die Gemeinschaft. Und dann hat er uns noch Epheser Kapitel 1 und 3 vorgelesen. Und ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat. Ich habe es mir aufgeschrieben mit die Erkenntnis des Herrn. Die Erkenntnis des Herrn. Und das hatte ich auch so schon eingeleitet, dass das ein bisschen mein Ziel ist, zu zeigen, inwiefern die Erkenntnis des Herrn uns ja, heiligt und inwiefern es deshalb auch notwendig ist, dass wir wirklich den Herrn alle Zeit vor Augen haben. Daher, aus diesem Grund hatte ich auch den Text ausgesucht, den ich beim letzten Mal schon begonnen hatte, in Philipper Kapitel 2, zur kurzen Wiederholung. Ich hatte gesagt, dass die Philipper-Gemeinde eine wohl ganz gut stehende Gemeinde ist. Paulus korrigiert nicht viel, in der sich aber scheinbar Streitereien eingeschlichen haben oder angebahnt haben. Und daher ermahnt sie Paulus häufig zur Einheit. Und zwar eben auch in den Versen, die ich beim letzten Mal behandelt hatte, wo sie besonders, also speziell mit der Aufforderung, sie sollen gleichgesinnt sein, eine Gesinnung haben. Und das Wort Gesinnung hatte ich umschrieben mit ja, Denkweise, was immer noch sehr abstrakt ist. Und als Beispiele dafür hatte ich unter anderem gesagt, meine Gesinnung definiert sich durch meine Ziele, die ich habe, durch meine Denkgrundlage, die ich habe, durch meine innere Geisteshaltung, durch meine Überzeugungen. Das als Beispiel. Und nachdem er das eben tut, bis Vers 4, Philipper 2, die Vers 1 bis 4 vom letzten Mal, nachdem er sie auffordert, eben so zu sein, hängt er nur noch etwas an. Und das ist die Motivation und die Grundlage dafür. Denn dann schreibt er in Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist jetzt unser Vorbild. Das ist die Gesinnung, die wir haben sollen. Das ist die Gesinnung, die zu unserer Einheit dienen soll. Ich habe mir aber zum Einstieg, Streitereien, das ist noch etwas sehr abstrakt, ich habe mir das einfach mal ein bisschen ausgemalt, wie das da hätte sein können. Nun ermahnt Paulus ja in Kapitel 4, Vers 2, speziell zwei Frauen zur Einheit. Dort sagt er, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und schreibt er noch weiter, und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Also hier sind zwei Frauen, die mit ihm gekämpft haben für das Evangelium, die dienen, die nicht einfach nur fleischlich sind, sondern die dem Herrn dienen wollen, aber die scheinbar im Streit waren. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen ausgemalt. Vielleicht hat ja daher die Uneinigkeit hergerührt, ich weiß es nicht. Und ich habe mir ein paar Sachen zusammengesponnen, an denen das hätte liegen können. Nun, vielleicht hatte ja, ich gehe jetzt mal davon aus, diese zwei Frauen waren jetzt mal die Leitenden unter den Frauen. Klar, keine Gemeindeleiter, aber eben unter den Frauen. Vielleicht hatte ja Euodia die Überzeugung, man sollte mehr Energie darauf verwenden, die jüdischen Frauen zu evangelisieren. Denn so hat überhaupt erst die Gemeindegründung in Philippi begonnen, indem Paulus zu den jüdischen Frauen am Fluss gegangen ist und ihnen das Wort verkündet hat. Vielleicht meint Syntyche aber, nein, wir sollten mehr Zeit und Energie darauf verwenden, erstmal die jungen Frauen, die bereits gläubig geworden sind, im Glauben zu stärken. Euodia hingegen ist vielleicht der Überzeugung, dass egal was sie tun, am Ende eh wieder alle Arbeit an ihr hängen bleiben wird und schon allein deshalb sollten sie auf sie hören. Syntyche hingegen sagt, Sie tut, was sie kann, aber Eodia will sich einfach nur immer Chefin aufspielen. Außerdem wirft sie ihr vielleicht auch vor, dass sie einfach nur noch zu arg vom Judentum beeinflusst ist und hat es deshalb vielleicht auch etwas überzogen für sie schlägt, denn sie hält ja auch noch den Sabbat und die jüdischen Feste. Das könnte alles sein. Gerade in Römer 14 wird gesagt, dass das damals noch manche taten. Das waren jetzt einfach mal Gedanken, die ich mir da zusammengesponnen habe, die vielleicht die Grundlage gewesen sein könnten. Was haben wir? Wir haben zwei Frauen, die wirklich Gott dienen wollen, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das geschehen soll, dazu persönliche Differenzen und sogar kleine Lehrunterschiede. Also durchaus etwas mit Potenzial für Zwist. Können wir das auch haben? Ich denke schon. Meinungsverschiedenheiten treten schnell auf, dazu zwischenmenschliche Konflikte. Mit manchen Leuten gerät man einfach von Natur aus schon aneinander. Vielleicht ist da wirklich jemand faul, das kann es ja auch geben. Vielleicht aber auch auf der anderen Seite ist wirklich jemand da, der nicht einfühlsam ist und allen anderen immer seine eigenen Maßstäbe überbügeln will. Also nach dem Motto, wenn ich das schaffe, müsst ihr das auch schaffen. Und ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Und es kann natürlich auch jederzeit sein, dass sich solche kleinen Lehrunterschiede einschleichen. Stellen wir uns das jetzt mal als Ausgangssituation vor. Und dem begegnet jetzt Paulus eben mit unseren Versen in Philipper 2, 5 bis 11. Und die möchte ich jetzt einmal vorlesen, zu Beginn. Also, sie kommen noch vor der Textleser. Dort steht Folgendes. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Beschreibung davon, wie Jesus sich erniedrigt hat und danach von Gott dem Vater erhöht wurde, ist die Grundlage dafür, dass er sie zur Einheit und Demut auffordert. Eigentlich die Ermahnung, die ganz grob dahinter steckt, ist, Jesus, der Sohn Gottes, also wir werden es noch genauer betrachten, ewiger Sohn Gottes war bereit, sich so zu erniedrigen, um uns zu retten. Auch wir müssen bereit sein, uns zu erniedrigen, wenn wir daran wirklich glauben. Und dann im zweiten Teil wird uns gezeigt, wie Gott der Vater beurteilt, was Jesus in seiner Erniedrigung getan hat, nämlich, dass ihm dafür die größte Ehre gegeben hat. Und das soll auch eben uns, das soll dir heute zum Vorbild und zur Motivation dienen, für demütigen, liebevollen und selbst aufopfernden Umgang unter Geschwistern und eigentlich mit allem. Mit allem. Von vornherein schon mal, also die Punkte, die ich mir gemacht habe, waren erstmal die Verse 5 bis 8, was Jesus aus seiner Gesinnung heraus tat. Und dann Punkt 2, wie Gott beurteilte, was Jesus aus seiner Gesinnung heraus tat. Aber der zweite Punkt wird sehr kurz ausfallen. Schon mal für den Anfang. Und jetzt möchte ich Ihnen beginnen, das zu betrachten, was der Herr, wie Paulus hier eigentlich das Evangelium beschreibt, es uns in Erinnerung ruft und uns zeigt, wie uns das eigentlich zu solchem Handeln und zu so einer Gesinnung quasi schon zwingt, wenn wir Christen sind. An dieser Stelle könnte man jetzt auch in diverse theologische Debatten über die Dreieinigkeit einsteigen. Und ich sage nicht, dass das in irgendeiner Form unwichtig ist. An diesen Versen, ja, scheiden sich manche, ja, Lehren, beziehungsweise werden auch manche Irrlehren hineingelegt, und das sind wichtige Lehren. Es sind Lehren wie, ob Christus wirklich ganz gleich mit Gott ist, ja, unbedingt. Ob Christus aufhörte, Gott zu sein, ja, auch als er Mensch wurde, auch darauf sind manche Leute gekommen, nein, auf keinen Fall. Hätte er aufgehört, Gott zu sein, wäre sein Opfer nicht göttlich gewesen und nicht wertvoll genug. Wir können nicht vertrauen, dass 3 Stunden am Kreuz fähig wären, die Strafe, die wir alle in alle Ewigkeit getragen hätten, eben aufzuwiegen. Und manche unterstellen auch diesen Versen zu lehren, Christus wäre nicht wirklich Mensch geworden, sondern hätte nur die äußere Form angenommen. Aber gerade der Hebräerbrief macht uns deutlich, er musste wirklich ganz Mensch werden, um wirklich völlig für uns einstehen zu können, völliges Mitleid mit uns haben zu können, uns so zu begegnen, wie er es eben tut. Und auch Römer 5 macht deutlich, es musste ein Mensch sein, der für unsere Übertretungen stirbt. Ich möchte das auf jeden Fall so kurz zumindest anschneiden, denn es ist wichtig und es ist wichtig für unseren Glauben. Und das Evangelium steht und fällt mit diesen Lehren, möchte ich betonen. Aber ich möchte heute nicht den Schwerpunkt darauf legen, sondern eben wirklich darauf, wie Paulus diese Dinge verwendet, um uns dadurch zu Demut und zu einer demütigen und liebenden Gesinnung eben ermahnt. Und dazu kommt auch noch, dass Simon auch schon über diese Verse gepredigt hat. Also wir haben auf der Website, wenn sie schon hochgeladen sind, eine Predigt, wo er spezieller auch auf diese Lehren eingeht. Also wer da näheres Interesse hat, kann darauf auch zurückgreifen. Genau, aber nun Näheres dazu, inwiefern er uns den Herrn als Vorbild vorstellt. Wir sollen so gesinnt sein wie Jesus. Interessant hier zu betrachten, er beschreibt uns jetzt nicht die Gesinnung des Herrn. Versteht ihr, was ich meine? Die Gesinnung wäre, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus war, demütig, liebevoll, selbstaufopfernd. Nein, sondern er beschreibt uns, was er aus dieser Gesinnung heraus getan hat. Und daraus können wir ableiten, wie seine Gesinnung war. Beschreibt uns, wozu seine Gesinnung ihn gebracht hat. Und das ist auch ganz gut, denn man lässt sich schnell sagen, du sollst demütig sein. Ja, klar, kein Problem. Du sollst deinen Nächsten lieben, okay. Du sollst dich selbst aufopfern, ja, mache ich. Aber wirklich dann vor Augen zu haben, was das bedeutet, wirklich. Das kann manchmal einen großen Unterschied machen und deshalb ist es sehr gut, wie Paulus das hier macht. Also, wir sollen gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und zuerst beginnt er uns jetzt zu sagen, also er beschreibt uns seine Erniedrigung und er beginnt damit, indem er uns zeigt, wo sie begonnen hat. Also von welcher Stufe er sich eigentlich herabbegeben hat. Der, als er in Gestalt Gottes war. Und was das bedeutet, können wir wahrscheinlich nicht ganz erfassen. Ein paar Gedanken können wir uns erstmal dazu machen, was es überhaupt bedeutet. Ja, Gestalt, was heißt Gestalt Gottes? Es ist recht kompliziert im Griechischen, diesen Begriff jetzt richtig wiederzugeben. Ein Wörterbuch hat es zum Beispiel mit Seinsweise, Art zu sein, wiedergegeben, was immer noch sehr, sehr abstrakt ist. Es zeigt auf jeden Fall, nochmal wegen dem, was ich vorher gesagt habe, dass Jesus wirklich gleich mit Gott ist, denn nur Gott kann wirklich wie Gott sein. Der Letzte, der versucht hat, wie Gott zu sein und es nicht war, war der Teufel und wir wissen, was mit ihm passiert ist. Jesus war in der Gestalt Gottes. Was beinhaltet das? Es beinhaltet Gottes Position, Würde, Möglichkeiten und Fähigkeiten, seine Umgebung. All das, was seine ganze Existenz herrlich gemacht hat und auch erstrebenswert, könnte man vielleicht sagen. Einfach das, was es erstrebenswert gemacht hätte, daran festzuhalten. Ein paar Beispiele, die ich mir rausgesucht habe und Verse dazu. Gott ist unantastbar. In Hiob, ihr müsst das nicht aufschlagen, ich lese es nur hier vor. In Hiob 35, 6 und 7 steht, da sagt Elihu zu Hiob, wenn du sündigst, was tust du ihm zuleide? Und sind deine Missetaten zahlreich, was schadest du ihm? Bist du aber gerecht, was gibst du ihm und was empfängt er von deiner Hand? Also da ist nichts, womit man ihm irgendwie hätte schaden können oder irgendwie, dass er von irgendjemandem etwas gebraucht hatte. Völlig selbstexistent, zufrieden in sich, unantastbar. Dann uneingeschränkt an Möglichkeiten. In Psalm 135,6 steht, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Alles, nichts, was ihn irgendwie einschränken würde. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Psalm 135, Vers 6. Uneingeschränkte Möglichkeiten. Auch noch sehr abstrakt, aber ja, stell dir vor, du könntest alles tun, was du willst, zu jeder Zeit, egal, was dir durch den Kopf schießt. Es gibt niemanden, der ihm im Weg steht und auch seine eigenen Möglichkeiten hinderten ihn an nichts, weil er alles kann. Und dann eine Stelle, ich habe mir überlegt, ob ich sie nehme, aber sie beschreibt mir zu gut, was ich sagen möchte und wovon ich überzeugt bin, dass es wahr ist. Ihr kennt, möglicherweise kennen ein paar von euch die Stelle aus Sprüche 8, wo von der Weisheit die Rede ist und sie sehr personifiziert wird. Und viele sind der Überzeugung, dass damit Christus gemeint ist. Und dafür spricht auch vieles. Und ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber das, was hier dazu gesagt wird, darüber gesagt wird, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass es auf Christus stimmt. Sprüche 8, 29 bis 31 steht, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, also als er die Welt schuf, poetisch ausgedrückt, da war ich Merkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und ich bin überzeugt, dass das wirklich, ich meine, der Herr war, wie der Vater, der dreieine Gott hat die Welt geschaffen. Und hier sehen wir quasi so eine Beschreibung von so einem Zusammenspiel, aber wo einfach auch beschrieben wird, wie einfach Freude an allem hatte, was er tat. Freude an der Gemeinschaft mit Gott und Freude an dem, was sie taten. Und er tat ja alles, was ihm wohlgefiel. Und dann noch eine andere Sache, die ich nennen möchte. In Nehemia 9,6 steht, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und darauf kommt es mir an, das Heer des Himmels betet dich an. In der Gestalt Gottes zu sein, heißt, pausenlos von allem Geschöpf angebetet zu werden. Das war der Ausgangspunkt. Uneingeschränkte Möglichkeiten. Im tiefsten Inneren glücklich in allem, was er tat. Völlig unantastbar und ununterbrochen angebetet und verherrlicht. Das war die Stufe, an der er begonnen hat. Und dann sehen wir weiter. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Und das beschreibt uns nun, wie er seinen Zustand beurteilte, wie er dazu stand. Nun, es sind etwas schwierige Verse. Wahrscheinlich etwas merkwürdig auf den ersten Blick. Es gibt letztlich, wie ich dazu gekommen bin, zwei Arten der Deutungen unter treuen Auslegern und die eine ist heute viel gängiger, nämlich die erste, die ich nenne, nämlich dann nachdem, und die Schlachter suggeriert auch diese Möglichkeit, das sieht man ganz deutlich, dass er es nicht wie einen Raub festhielt, bedeutet nachdem, er verbiss sich nicht in den Vorrechten seiner Gottheit wie ein Dieb in seinen Raub. Nun, warum sollte man das mit einem Dieb und seinem Raub vergleichen? Auf der einen Seite haben wir dieses Bild zwar auch anderswo in der Bibel, aber ich denke, wenn er das meint, dann ist es eine Anspielung auf uns. Wir verbeißen uns oft in unsere Vorrechte, von dem, was wir meinen, was uns zusteht. Und manchmal sogar in dem, was wirklich wie ein Raub auch ist, was uns eigentlich nicht zusteht, aber was wir einfach haben wollen. Aber wir halten es fest wie ein Dieb seinen Raub, wir beißen uns darin fest wie ein Hund in seine Beute, und sind nicht bereit, es loszulassen. Und der Herr war eben nicht so. Obwohl er jedes Recht hatte, das zu haben. Und obwohl es ja der letzte Ausdruck der Herrlichkeit ist. Die andere Variante möchte ich kurz nur nennen. Einfach der Vollständigkeit halber möchte ich sie euch nicht vorenthalten. Die Elberfelder zeigt mehr, inwiefern diese Möglichkeit ist. Denn nach dem wäre dann die Bedeutung, dort steht, er achtete es nicht wie einen Raub, Gott gleich zu sein. Und demnach könnte es auch bedeuten, er sah es nicht an wie einen Raub, also etwas Unrechtmäßiges. Dann wäre die Bedeutung, einfach ihm war völlig bewusst, es ist Recht. Es ist wirklich sein Recht, Gott gleich zu sein. Es ist nichts Unrechtes. Und damit wäre die Betonung darauf, einfach nochmal zu zeigen, es ist wirklich sein Recht. Er gibt nichts auf, was ihm nicht sowieso nicht zusteht, sondern was ihm wirklich zusteht. Und damit eben auch für uns die Erinnerung, es geht nicht nur darum, das aufzugeben, was du eh nicht haben darfst, sondern gerade das, was dir eigentlich zusteht. Und noch viel mehr, was dir überhaupt nicht zusteht. Okay, aber wie gesagt, die erste Variante ist heute eigentlich gängiger, gerade heute, aber einfach der Vollständigkeit halber. Wie er war, wie er es beurteilte und jetzt, wozu er sich herabließ. Und das wird in mehreren Ausdrücken jetzt beschrieben. Sondern er entäußerte sich selbst als erstes. In anderen Übersetzungen, er entleerte sich oder er machte sich zu nichts. Und das ist eigentlich, ja, man könnte es sagen, als ja, die Beschreibung des Unbeschreiblichen, was eigentlich passiert ist, als jemand von unendlicher Höhe zu uns herabstieg. Er machte sich zu nichts. Er gab eigentlich alles auf. Wenn wir das vergleichen, ist es nichts, was dabei übrig blieb, an Würde, an Möglichkeit, an Freude. Er machte sich zu nichts. Er hat nicht gesagt, ein paar Vorrechte nehme ich mir immerhin mit, wenn ich das schon mache für die. Also wenn schon Mensch sein, dann immerhin das Maximale, was ich dabei rausholen kann. So wie wir vielleicht, also vergleicht es mit einem Missionar, der sagt, okay, ich gehe in den Dschungel, aber in so eine Lehmhütte ziehe ich nicht. Also ich nehme mir ein Wohnmobil mit. Ein bisschen Luxus muss sein. Nein, Jesus entleerte sich völlig, er machte sich zu nichts. Dann weiter, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er, der eigentlich von Natur aus, vom Wesen her Gott ist und damit Herr von allen, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und das Wort für Gestalt ist das gleiche wie oben für Gestalt Gottes. Also was dort bedeutet, Seinsweise Gottes bedeutet jetzt Seinsweise eines Knechtes. Also so wie er vorher die Möglichkeiten Gottes hatte, hat er jetzt die Möglichkeiten eines Knechtes. Wie er vorher die Würde Gottes hatte, hatte er nun die Würde oder nahm er an die Würde eines Knechtes. Wo er vorher tat, was er wollte, tat er nun nur noch den Willen eines anderen, nämlich Gottes. Wo er vorher alles zu seiner Ehre tat, tat er nun alles zum Segen anderer. Wo er vorher vom gesamten Heer des Himmels angebetet wurde, ließ er sich nun von seinen eigenen Geschöpfen verspotten. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er wurde Mensch und das ist natürlich auch Teil davon. So wie Gott von Natur aus Herr ist, ist der Mensch von Natur aus Knecht. Somit wurde er zum Knecht, als er wirklich voll und ganz Mensch wurde. Und das ist jetzt natürlich auch wieder etwas, wo die Gedanken irgendwo aufhören. Ja, er blieb Gott, er konnte nicht aufhören, Gott zu sein. Und das macht auch die Schrift deutlich. Und doch war auf der anderen Seite eben Mensch, menschlichen Beschränkungen unterworfen, in gewisser Weise örtlich gebunden. Ja, wir lesen sogar, auch wenn wir an vielen Stellen erkennen, dass er nicht aufgehört hat, ja, allwissend zu sein. An anderer Stelle heißt es dann doch wieder in Lukas 2,25, er nahm zu an Weisheit. Also wir verstehen nicht, wie das ineinander greift, dieses Gottsein und Menschsein, aber wir sehen, dass er sich in gewisser Weise doch allen Beschränkungen ausgesetzt hat des Menschseins. Er wurde ganz normal geboren, er wurde beschnitten, er ordnete sich seinen Eltern, Staat, Lehrern unter, arbeitete, schlief, wurde müde, was auch immer. Er wurde Mensch. Und er unterwarf sich nicht nur den Beschränkungen des Menschseins, sondern bis zu einem gewissen Grad auch denen des Sündenfalls. Er war nicht sündig, nicht verdorben, aber er wurde erschöpft, er litt und all das sind Auswirkungen des Sündenfalls. Das hatten wir vorher nicht. Er unterwarf sich nicht nur dem, was wir von Natur aus sind, sondern auch dem, quasi, was wir verbockt haben. Weiter, und in seiner äußeren Gestalt als ein Mensch erfunden. Das Wort für Gestalt hier ist ein anderes jetzt. Das ist interessant, das ist jetzt wirklich das Äußere. Und das ja, ist natürlich irgendwo gedoppelt, aber es beschreibt im Großen und Ganzen, dass er auch wirklich von allen als Mensch erkannt wurde. Also das macht uns nochmal deutlich, dass er das wirklich bis zuletzt durchgezogen hat. Und deshalb hat er auch 30 Jahre gelebt, ohne dass jemand gemerkt hatte, dass er Gott ist. dass er der Allmächtige ist, weil er es wirklich voll und ganz durchgezogen hat. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Oder auch, man kann auch sagen, demütigte sich. Und da noch nur dieser Gedanke zur Erinnerung, wir wurden vorher auch aufgefordert, demütig zu sein. Aber wenn wir uns demütigen, dann gehen wir einfach nur an die Stelle, wo wir hingehören. Wenn er sich demütigt, geht er an einer Stelle, wo er überhaupt nicht hingehört, wo er nur aus Gnade hingeht. Demütigte sich und wurde gehorsam, was natürlich auch wieder zeigt, dass er voll und ganz zum Knecht sich gemacht hat. Ein Knecht, ein Herr befiehlt, ein Knecht gehorcht. Er wurde gehorsam und zwar bis zuletzt, machte keine Ausnahme, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also er erniedrigte sich nicht nur zum Menschsein herab, sondern noch viel tiefer, tiefer als wir sind. Er erniedrigte sich so weit, dass er sich richten ließ von solchen, die über die er der Richter ist. Er ist zu Unrecht verurteilt worden von solchen, die er zu Recht verurteilen könnte. Er ließ sich von denen spotten, die er selbst zu seiner eigenen Anbetung gemacht hatte. Er ließ sich von denen das Leben nehmen, denen er selbst das Leben gegeben hat und es ihnen auch zu jeder Zeit erhält, sogar in dem Moment, als sie ihm das Leben nahmen. Und das Schlimmste natürlich, die 3 Stunden getrennt vom Vater, was auch etwas ist, was letztlich unerklärlich ist, aber wir wissen, er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch ausgedrückt in dem Glied sein Kleid für mein, selbst wahrer Gott, von Gott verlassen war. Was auch immer das ist, es ist das, was die Menschen in der Hölle erwarten wird und was sehr schmerzen wird. Und damit erniedrigte er sich eben noch tiefer als die, für die er, denen er eben zu Hilfe kam. Er erspart uns dieses Schicksal, indem er es selber trug. Und dann denken wir auch daran, für wen er das tat. Für solche Menschen wie die, die ihn hingerichtet haben. Für Menschen, die ihn nicht geehrt haben, die ihm dabei nicht beistanden, die ihn nicht danach darum gebeten haben. Für Leute wie dich und mich eben. Für solche, die nie getan haben, wofür sie gemacht wurden, nämlich Gott zu ehren. Für solche, die zu Recht von Gott zur Hölle verurteilt wurden. Wir wissen, dass wir das alle sind. Ein paar Stellen in Titus 3,3 heißt es, denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Das bezieht er einfach auf alle Christen in diesem Moment. Auf alle auf Kreta, und er schließt sich mit ein, und wir sind nicht besser als Paulus. Auf uns trifft das auch zu. In Römer 3,23, alle haben gesündigt. Und auch möchte ich daran nochmal erinnern, das sagt sich so leicht, aber in Matthäus 18 unter anderem zeigt er uns einfach, um zu erinnern, wie schlimm Sünde eigentlich ist. Wenn Jesus auffordert, wenn aber deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Einmal zu sündigen ist schlimmer, wie sich die Hand abzuhacken. Sünde ist schlimm. Und für solche starb er. Und das müssten wir wirklich erkennen, deshalb betone ich das kurz, wie schlimm Sünde ist. Denn erst wenn wir das erkennen, wie wir sind, können wir auch wirklich erkennen, was das für ein Geschenk ist, wie groß es ist, dass er die Strafe für diese Schuld getragen hat, dass sie uns vergeben ist und wir allein durch den Glauben daran ewiges Leben haben können. An dieser Stelle ein Zitat von Martin Luther, das ich die Tage gefunden habe, das ich gut fand. Dass Jesus Christus für, einfach um auch nochmal wirklich das Persönliche daran zum Ausdruck zu bringen, dass Jesus Christus für Sünde verblutet ist, das wissen auch die Teufel und zittern. Dass er aber für meine Sünde verblutet ist, damit beginnt der Glaube. Jesus ist für meine, für deine Sünde verblutet, wenn du an ihn glaubst. Und deshalb prüf dich auch selbst, hast du das wirklich so begriffen, deine Sünde, und dass er für deine Sünde hat sterben müssen? Und das kann man immer wieder fragen, egal vor wem, denn wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht gerettet sein, wer auch immer. Und bei wem das eben nicht der Fall ist, dass ihm das schon mal durchs Herz gefahren ist und dass er das erkannt hat, seine Sünde, und dass Jesus dafür gestorben ist und ihm vergeben ist, der soll danach suchen, es zu erkennen, es glauben und auf Grundlage dessen um Vergebung bitten, und es wird ihm Ja, das bedeutet, sich zu bekehren, und das bedeutet, von da an für immer gerettet zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass, wenn du das einmal hattest, wenn du einmal erkannt hast, du bist Sünder und dich tatsächlich bekehrt hast, dass es damit durch ist, dass dir das im Kopf rumgehen soll. Sondern es soll von da an mein und dein ganzes Leben prägen. Denn wenn ich das wirklich glaube, was hier steht, dann muss das Dankbarkeit in mir wecken. Ja, dann weckt das Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit muss rauskommen, dass ich diesen Mann ehren will, der das für mich getan hat. Und ehren tue ich ihn eben so, indem ich ihn unter anderem nachahme. Indem ich sage, es ist wunderbar, was der Herr Jesus für mich getan hat, ich will auch so sein. Das ehrt den Herrn. Das ehrt den Herrn. Und das ist die Grundlage von dem, dass Paulus das hier jetzt schreibt. Darum erinnert er uns daran. Ja, ihr könnt, wenn ihr euch erinnert an die Predigt, wir wissen das, wenn wir gläubig sind, aber wir müssen das vor Augen haben, damit dieses Verlangen wirklich in uns wach wird, auch so sein zu wollen. Ich möchte an dieser Stelle noch, ich hatte gesagt, er beschreibt nicht seine Gesinnung, sondern was er aus seiner Gesinnung tat. Kurz, was ist jetzt die Gesinnung, die dem zugrunde lag? Nun, ich hatte gesagt, ist Gesinnung unter anderem? Ziele sind Teil der Gesinnung. Er hatte die Ziele, Gott zu verherrlichen, Menschen zu retten, und hat das mit absoluter Zielstrebigkeit durchgezogen, ohne sich von irgendwelchen selbstsüchtigen anderen Ideen ablenken zu lassen. Und der andere Punkt, der hier natürlich im Vordergrund steht, die innere Geisteshaltung ist Teil meiner Gesinnung. Und das war, wie eben in Vers 4 beschrieben, Vers 3 und 4, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Genau dafür ist er das Vorbild. Sich demütigen, auf das der anderen sehen und nicht auf das eigene. Er hat nur auf unseren Vorteil geschaut und nicht auf seinen. Und alles zusammengefasst möchte ich seine Gesinnung beschreiben mit selbstaufopfernder Liebe. Das ist, was hieraus deutlich wird. Und das ist jetzt das, wovon Paulus sagt, ja, das ist eigentlich das, wozu wir aufgefordert sind. Und das ist das, wozu auch dein Glaube dich drängen sollte, so sein zu wollen. Einfach ein paar Beispiele, was hat der Herr getan und wie kann sich das bei uns auswirken? Er hat alle Vorrechte aufgegeben. Wie ist es bei dir, wenn es darum geht, Vorrechte aufzugeben? Ja? Dein Recht auf, ja, für manche Dinge kann man ja sagen, eigentlich ist man dazu irgendwo berechtigt. Ja? Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, dann kann dir eigentlich niemand einen Vorwurf machen, wenn du dich ausruhst. Was, wenn das jetzt aber damit kollidiert, dem anderen Liebe zu erweisen? Wenn dich gerade in dieser Zeit jemand anruft und fragt, hallo, kannst du mir kurz helfen? Nein, ich schlafe. Wie bist du mit deinen Vorrechten? Wie gehst du mit ihnen um? Wie freigebig bist du mit allem? Dann Ertragen von Verunehrung. Der Herr Jesus hat sich so weit erniedrigt, und auch denk allein daran, das ist ein Gedanke, der mir oft durch den Kopf geht. Wie sehr verunehrst du ihn heute noch jeden Tag? Wie wenig gibst du ihm die Ehre, die ihm zusteht? Wie sehr ignorierst du ihn über den Tag? Wie oft tust du, was er nicht will? Wie oft verleugnest du ihn? Wie oft schämst du dich für ihn? Aber wenn dann dich jemand kritisiert, dann gehst du hoch. Oder wie ist, wenn dir dann jemand mit scharfen Worten kommt, Sachen, die eigentlich unangebracht sind, wenn jemand über dich etwas sagt, was eigentlich nicht recht ist, was dir zu Unrecht dich dumm dastehen lässt. An dieser Stelle, mangelnde Kritikfähigkeit ist so ungefähr das Gegenteil von Demut, wozu wir aufgefordert werden. Dann noch ein anderer Punkt. Jesus hat sich völlig herabgelassen, um uns zu dienen. Er hat alles aufgegeben, aber wie geht er daraufhin mit uns um? Weiterhin in Liebe. Er wird es uns nie vorhalten, dass er für uns gestorben ist. Er wird uns nicht im Himmel empfangen. Aha. Ha. Da schau mal. Das hast du verbockt. Nein, sondern er wird uns liebevoll in die Arme nehmen. Wie bist du mit Menschen, denen du hilfst? Hochnäsig? Muss man auf den Knien kommen, um dich zu bitten? Batzig gegenüber solchen denen du etwas Gutes tust? Wie bist du gegen solche, wo du eigentlich nur die Gnade hast, ihnen vielleicht zu helfen? Oder ein anderer Punkt, der mir durch den Kopf ging. Wie geht's dir, wenn du sehen musst, dass du mehr Opfer bringen musst als andere? Dass du vielleicht mehr arbeitest als andere? Dass der Herr dir weniger Segnungen in manchen Dingen gibt als anderen? Wie viel mehr Opfer hat der Herr Jesus gebracht als du? Wirst du neidisch, wenn Gott deinem Bruder oder deiner Schwester mehr Segen gibt als dir? Fähigkeiten, Geld, Freunde? Verfällst du in Selbstmitleid, wenn es so ist? Auch Selbstmitleid ist Sünde. Und sagt eigentlich nichts anderes als, ich habe mehr verdient, als ich habe. Aber der Herr hatte auch mehr verdient und war bereit, es aufzugeben. Nur ein paar Beispiele. Ich möchte es noch auf das Beispiel von der Einleitung anwenden. Ja, ihr wisst noch, diese zwei Frauen, die da sich gezofft haben in der Gemeinde und vielleicht eine Spaltung dadurch, zumindest Gruppenbildung veranlasst haben, möglicherweise. Ja, was hatten wir dort alles? Meinungsverschiedenheiten. Wie gehe ich, wenn ich Jesu Gesinnung habe, mit Meinungsverschiedenheiten um? Nun, auf der einen Seite, wenn ich demütig bin, dann ist nicht mein Gedanke, meine Idee ist die einzig richtige und die muss umgesetzt werden, das ist die einzige, die funktioniert. Nein, sondern dann kann ich auch sagen, vielleicht liege ich falsch. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch, wie gesagt, Gesinnung bedeutet auch Ziel. Wenn ich wirklich das eine Ziel habe, Gottes Gemeinde zu bauen, dann verstehe ich auch, dass zumindest wie in diesem Fall, beide diesem Ziel dienen. Also sowohl die Geschwister zu erbauen, dass sie weiter dienen können, als auch hinzugehen und andere zu evangelisieren. Alles ist wichtig. Und wenn alle anderen dafür sind, dann kann ich mich auch damit voll im Einsatz einbringen. Denn beides dient dem einen Ziel, das mich antreiben sollte. Dann hatten wir zwischenmenschliche Konflikte. Und da einfach nur die Erinnerung, Jesus hat dich genau so genommen, wie du bist. Und das war nicht angenehm. Das war nicht anziehend für ihn, so wie du bist und warst. Aber er hat dich genau so genommen. Ertragen bis heute, jeden Tag. Und er hat es dir noch nicht einmal vorgeworfen. Und ja, es kann natürlich sein, dass wirklich irgendwo Sünde da ist. Zum Beispiel, dass wirklich jemand faul ist, wirklich auf schlechte Weise, auf eine Weise, die korrigiert werden sollte. Aber es ist ein Unterschied, ob ich in aufgebrachter Selbstgerechtigkeit jemand auf so etwas hinweise, einfach weil ich bockig bin, weil ich so viel mehr tun muss. Oder ob ich wirklich einfach ihn liebe und will, dass er Jesus ähnlicher wird und mir daraus die Gedanken mache, wie kann ich ihn darauf hinweisen und ihm auch dabei helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Oder das andere Beispiel, das ich hatte, wenn wirklich jemand einfach nicht einfühlsam ist und immer anderen die eigenen Ideen und Maßstäbe überbügeln möchte und sie runterputzt, wenn sie dem nicht entsprechen. Genau das Gleiche. Jesus nimmt dich, wie du bist, auf der einen Seite, aber wenn du schon ein paar Jahre Christ bist, dann überleg dir einfach, mach dir Gedanken darüber, wie der Herr dich in manchen Sünden korrigiert hat. Wie lange er dich ertragen hat und wie liebevoll eben das oft ablaufen darf. Demütig in Liebe einander ermahnen zur Ehre des Herrn. Und auch zum Thema Lehrdifferenzen möchte ich nur als Beispiel nennen, was ja auch oft Grund für Zankereien ist. Wenn alle das richtige Ziel haben, können wir erstens nicht so weit voneinander abweichen. Gut, das richtige Ziel und die gleiche Grundlage, nämlich die Bibel. Und auf der anderen Seite, wenn du das rechte Ziel hast, dann kannst du auch unterscheiden, was kann ich tolerieren und was verunehrt Gott doch zu sehr, was beeinflusst das Evangelium oder was ist einfach bewusster Ungehorsam. Ich will das einfach nicht und deshalb tue ich das nicht und das verunehrt eben Gott auch wieder. Nur als Beispiel. Wir sollen diese Gesinnung haben, wenn wir glauben, dass der Herr das für uns getan hat. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist sehr kurz. Ich lese es nochmal vor, einfach wie Gott beurteilt, was Jesus tat. Denn wir sind nicht gern so, wir sind nicht gern demütig, wir stecken nicht gern zurück. Und man wird auch oft nicht dafür geehrt und auch Jesus wurde auf Erden nicht besonders dafür geehrt, was er getan hat. Aber Gott hat so darauf reagiert. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und diese Verse, ich möchte nur zwei Dinge hervorheben, die sie uns lehrt. Erstens, was wirklich der Wert des Erlösungswerkes ist. Wie der Vater darauf reagiert. Er hat ihm dafür einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Diese Selbsterniedrigung war in den Augen Gottes so herrlich, dass er ihn dafür so geehrt hat. Und ja, Gott ehrt ihn so, aber wie ehrst du ihn? Wie dankbar bist du dafür? Gleich deine Haltung dazu eher der Welt, die eher verhalten und gleichgültig ist? Oder wirklich diese absolute Begeisterung, wie sie der Allmächtige hier selbst präsentiert? Und es kommt, was wir auch lesen, es kommt der Tag, an dem jeder Jesus so ehren wird. Beziehungsweise zumindest sein Knie vor ihm beugen wird. Und viele werden das zähneknirschend tun. Darum, je eher wir es tun, desto besser. Und auch je mehr wir es tun, desto besser. Denn wir werden es in alle Ewigkeit tun. Das ist der eine Punkt, der Wert des Erlösungswerkes. Aber zweitens auch, was wir uns auch in Erinnerung rufen können sollen und was das hier auch soll, was vor Gott wirklich zählt. Natürlich, wir werden nie geehrt werden wie Jesus. Allein schon deshalb, weil wir das alles sehr schlecht machen und zweitens niemals von so einer Stufe herabsteigen, sondern einfach nur dahin gehen, wo wir hingehören. Aber dennoch gilt das Prinzip, was wir auch in Lukas 18,14 finden, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das zeigt uns Paulus hier am Herrn. Jesus hat sich selbst in alle Tiefen erniedrigt und wird dadurch in alle Höhen erhöht werden. Und so wird auch Gott dich in dem Maß, wie du dich selbst erniedrigst, wird er dich erhöhen. Also Demut ist es, was vor Gott wirklich Ruhm ist. Wer sich stattdessen dafür rühmt, dass er der Chef ist, für den stimmt eher, was in Philipper 3,19 steht, er rühmt sich seiner eigenen Schande. Denn das ist Schande vor Gott. Wenn ein Mensch sich eine Ehre nimmt, die ihm nicht gebührt. Gut. Das ist das Vorbild des Herrn, das Paulus uns gibt für selbstaufopfernde Liebe. Und das stellt dich jetzt natürlich vor die Entscheidung, wenn du wieder in eine entsprechende Situation kommst. Wenn etwas nicht nach deinem Willen läuft, ich hatte ja ein paar Beispiele genannt, wenn du dich benachteiligt fühlst, gekränkt bist, dann stehst du eben vor der Entscheidung. Du kannst entweder dein vermeintliches Recht oder deinen Willen einfordern und versuchen, es durchzupeitschen. Und dann bekommst du vielleicht, was du willst. Dann stehst du vielleicht toll da vor anderen. Dann wirst du dich vielleicht besser fühlen. Das wäre die eine Option. Aber die andere ist die, demütig sein, den anderen höher achten als dich selbst, nicht auf das Deine, sondern das auf das Andere sehen. Und dann wirst du damit sein wie dein Heiland, der für dich gestorben ist. Dann wirst du ihm dadurch die Ehre geben und dann wirst du nicht Ansehen bei Menschen, aber Ansehen bei Gott haben. Das ist die Entscheidung, vor der wir in solchen Situationen stehen. Ich hoffe, dass natürlich ist euch klar, was das Richtige von diesen zwei Varianten ist. Aber ich möchte zum Schluss nochmal daran erinnern, wie wir uns entscheiden oder du dich entscheidest, wird davon abhängen, wie sehr dir das in diesem Moment im Kopf sein wird. Wie sehr du eben dein Denken vom Herrn erfüllt ist, dein Herz voll ist von dem, was der Herr für dich getan hat. Und da möchte ich schließen mit dem Gebet, das Paulus in Epheser 3 spricht. Epheser 3, die Verse 14 bis 19, das auch mein Gebet für mich und für euch, hoffentlich auch eures. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Amen.